Herzlich willkommen zu Way to Talk, dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville und ich bin heute hier in Hannover am Olympiastützpunkt Niedersachsen, gerade am Maschsee mit Ruth Spielmeier.
Hallo.
Ruth ist Leistungssportlerin im Bereich 400 Meter Sprint. Ruth war mehrfache deutsche Meisterin, Freiluft 400 Meter, war auch schon bei den Olympischen Spielen in Rio dabei. Bis im Halbfinale bist du gekommen, wenn ich das richtig weiß,
genau,
ist das
ja.
Korrekt? Ja. Und ist natürlich ausgewiesene Expertin, was eben diese Sprintdistanz angeht. Finde ich super interessant, weil Sprint so eine schwierige Geschichte ist, mental und körperlich. Da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein, denn Ruth ist nicht nur Sportlerin, Ruth ist auch Masterstudentin im Bereich Psychologie in Hildesheim.
Genau.
Super. Und dementsprechend haben wir da nicht nur einen Aspekt, den wir beleuchten können, sondern zwei, den Körper und den Kopf. Finde ich super spannend und ich glaube, dass da die Zuhörer, die eben eher Hobbysportler sind, die gestresste Berufstätige sind, die gesünder, fitter und schlanker werden wollen, auch ganz viel mitnehmen können. Also nochmal herzlich willkommen, Ruth.
Ja, ich freue mich auf deine Fragen.
Ja, die erste Frage ist, 400 Meter, wie kommt man auf die Idee? Wie bist du da hingekommen?
Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so ganz selbst auf die Idee gekommen. Ich habe nämlich im Jugendbereich vor allem 200 Meter gemacht, also eher die kürzere Distanz und habe mich sehr lange dagegen gewehrt, 400 Meter auszuprobieren. Aber ich dachte, nee, viel zu lang, viel zu anstrengend, das möchte ich alles gar nicht. Aber die drängenden Stimmen meines Trainers wurden immer lauter und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich probiere es jetzt mal, noch relativ spät, also erst mit 21. Die meisten schon im U20-Bereich, so mit 18, 19 anfangen, die Strecke in Angriff zu nehmen. Ich habe später mit angefangen, aber habe dann gemerkt, ja, okay, es hatten alle recht. Es liegt mir irgendwie doch ein bisschen besser und habe mich dann dazu entschieden, tatsächlich dabei zu bleiben und das auszuprobieren. Und ja, jetzt bin ich immer noch dabei.
Das ist schön. Du hast gerade schon gesagt, du hast dich dagegen gesträubt. Ne? Man musste sich da so ein bisschen hinschubsen in dem Bereich. Woran lag das? Was spricht gegen die 400 Meter? Der eine oder andere macht jetzt simple Kopfrechenaufgabe. 400 Meter ist doch nur doppelt so lang wie 200 Meter. Das ist nicht länger als von hier zur Bushaltestelle. Was kann da schon passieren?
Ja, genau so. Einfach ist es leider nicht. Bei 200 gilt, man kann noch eigentlich voll loslaufen und hält es bis zum Ende. Mhm. Bei 400 Meter sollte man das tunlichst vermeiden, weil das einfach nicht funktioniert. Also obwohl es noch eine Sprintstrecke ist, ist das schon auch Taktik gefordert. Also man kann nicht einfach wie wild raus loslaufen und gucken, wie lange man durchhält. Das klappt nämlich keine 400 Meter lang. Und hinten raus tut es immer weh. Also egal, wie schnell man losläuft oder wie langsam, hinten tut es immer weh. Und das ist dieser Überwindungsaspekt, ist bei den 400 Metern halt sehr, sehr groß, dass man weiß, das wird unangenehm, das macht jetzt auch keinen Spaß.
Ja.
Und vor allem, abgesehen vom Wettkampf, ist es natürlich das Training, wo man diese Momente halt relativ oft in der Woche auch nochmal zusätzlich erlebt. Also es ist einfach sehr, sehr herausfordernd und erfordert viel Mut. Aber der Umkehrschluss davon ist, dass man halt danach auch echt stolz auf sich ist, dass man sagt, okay, ich habe mich dieser Herausforderung gestellt, ich habe mich überwunden und bin jetzt stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Und dieses ist halt so eine Hassliebe, die 400 Meter ausmacht, sage ich mal. Das ist einfach wirklich, wirklich wehtut oft und man immer Respekt hat vor dieser Strecke, aber gleichzeitig ist auch so eine belohnende Komponente dabei ist, wenn man sagt, ja, habe ich gut gemacht.
Ja, man weiß ja, was einem bevorsteht, ne?
Genau.
So, und wie du gerade schon gesagt hast, wenn das ja auch mit unschönen körperlichen Empfindungen, so wie Schmerz assoziiert wird, dann sträubt man sich dann natürlich als
ganz
Mensch erstmal dagegen.
Das, ja.
das macht ja keiner eigentlich gerne, ne? Sich irgendwie Schmerzen zufügen. Von daher, ganz spannende Strecke. Jeder, der vielleicht schon mal im Sportunterricht oder so 400 Meter gelaufen ist, der ist sicherlich nicht deine Zeiten gelaufen, aber der erinnert sich vielleicht ganz dunkel daran, an die letzten 100 Meter, die dann wirklich sich anfühlen, was ist da gerade passiert in den letzten 10, 15 Sekunden?
Ja.
Warum geht's mir jetzt so dreckig?
Ja.
Ne? Wenn du gerade auch von Taktik sprichst, taktiert man, hat man seine Taktik, die man bei jedem Rennen ähnlich anwendet? Oder gibt's da Taktiken, die man je nach Teilnehmerfeld oder so anders auslegt zusammen mit dem Trainer?
Also da gilt ganz klar, dass man sich nur auf seine Bahn fokussiert. Den Rest kann man ja eh nicht beeinflussen.
Ja.
Deswegen muss man sein Rennmodell finden. Das ist auch was relativ lange dauert und man viele Rennen gemacht haben muss, um ein bisschen Erfahrung zu haben. Was ist zu schnell, was ist zu langsam, weil man ja auch nicht zu langsam angehen kann, sonst kommt man nicht auf die Geschwindigkeit,
die
man braucht.
Raus,
das holt man halt nicht wieder raus.
Ja.
Zu schnell, wie gesagt, ist halt auch nicht gut. Und das dauert einfach ein bisschen, bis man da genau den Mittelweg gefunden hat und das relativ automatisch abspulen kann. Das ändert sich natürlich auch je nach Trainingsstand und Fortschritt, aber das ist einfach essentiell dafür, wie man die 400 Meter läuft.
Ja. Ja, das ist natürlich wichtig, dass da diese individuelle Komponente reinspielt. Individuell ist sicherlich dann auch der Ansatz, was die Ernährung angeht, denke ich mal, oder? Weil da wird meine Frage, ne, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Jeder Sportler ist ja anders und dadurch das System bei uns im Sport, es ist ja nicht komplett von oben nach unten so geordnet, dass jeder Landestrainer oder der regionale Trainer, der ganz an der Basis arbeitet, immer dem Bundestrainer zuarbeitet. Das heißt, da gibt es ja viele verschiedene Ansätze, die da vorherrschen, denke ich mal. Wie bist du an das Thema Ernährung rangeführt worden? Weil du hast ja auch schon mit 10 Jahren mit der Leichtathletik angefangen und auch immer auch mal wieder so eine On-Off-Beziehung dazu gehabt, hast du gesagt. Wie bist du an das Thema Ernährung rangeführt worden? So im Kindes- bzw. Jugendalter, und wie hat sich das dann im Laufe der sportlichen Laufbahn vielleicht verändert? Was wurde da anders? Was wurde da professioneller?
Ja, ich glaube, professioneller ist da tatsächlich das Stichwort, weil ich so in der U20 habe ich einfach gegessen, worauf ich Lust hatte, und da ging das auch noch. Irgendwann so um die 20 merkt man dann so, ich kann nicht mehr einfach alles oben reinschütten und bleib trotzdem schlank. Da merkt man einfach, dass sich der Körper umstellt und man kommt einfach tatsächlich in die Not, dass man sich mal so ein bisschen Gedanken machen muss.
Ja.
Und die andere Seite ist halt, dass bei mir auch dann die sportlichen Ambitionen viel, viel professioneller geworden sind. Als ich dann gesagt habe, okay, ich gehe nach dem Abi jetzt nach Hannover, um explizit bei meinem jetzigen Trainer, dem Landestrainer Edgar Eisenkolb, zu trainieren und auch die Möglichkeiten des Olympiastützpunkts mit der Leichtathletikhalle, Physio anbei und so weiter und so fort zu trainieren, dass das einfach quasi der nächste Schritt war in Richtung Professionalität und Leistungssportkarriere, dass man dann auch sagt, okay, ich kann nicht einfach erwarten, dass ich mehr trainiere und gleichzeitig ernähre ich mich scheiße, sag ich mal, und dann trotzdem was bei rumkommt. Also je länger man das macht und je professioneller man das macht, desto mehr nimmt dieser Bereich Ernährung auch tatsächlich ein und fordert halt auch seinem Tribut. Also wenn man viel trainiert, aber nichts Vernünftiges zuführt, dann kommt man halt irgendwann auch nicht mehr so weit. Deswegen war das so, ich sag mal, um die 20 habe ich dann immer mehr darüber nachgedacht, mich informiert und auch da sehr eng mit meinem Trainer zusammengearbeitet, was so für mich das beste Modell ist, wie ich mich am besten ernähre. Und auch da würde ich sagen, ist es einfach ein sehr langer Prozess, bis man rausgefunden hat, womit man sich tatsächlich wohlfühlt.
Ja.
Das ist schon, also ich bin jetzt keine, die sagt, ja, ich muss eine Wohlfühldiät machen, das heißt, ich darf jeden Tag nur Schokolade essen und wundere mich dann. Aber man muss halt schon irgendwie, wenn man jeden Tag hungrig ins Bett geht oder sich halt wirklich gar nicht zufrieden fühlt mit dem, was man so isst und nie irgendwie richtig satt, ist das halt auch nicht der richtige Weg. Von daher habe ich da auch relativ lange hin und her versucht und mich informiert, mit meinem Trainer zusammengearbeitet und auch mal mit anderen Athleten ausgetauscht und bin jetzt mittlerweile auf einem ganz guten Weg, denke ich.
Okay, also würdest du sagen, hast du da erst vergleichsweise spät mit angefangen? Das war im Jugendalter in der Zeit kein großes Thema. Auch
ja,
von,
nee,
auch trainerseitig
in der Jugend gar nicht.
So.
Also da, nee, das war mir eigentlich egal.
War es nur dir egal oder gab da auch von Seiten des Trainers keine, keine Vorgaben, Tipps, Empfehlungen?
Nee, das war tatsächlich auch nicht so, dass ich irgendwie eigentlich darauf hingewiesen wurde und das dann halt aus Trotz nicht gemacht habe, sondern es war einfach kein Thema. Ja, wie
gesagt, okay,
es war nicht, wurde nicht angesprochen.
Okay, ich habe nämlich auch schon ein paar Podcast-Folgen mit anderen Sportlern gemacht. Einer aus dem Bereich Gewichtheben, einer aus dem Bereich Boxen. Und da ist das ähnlich gewesen, dass das wenig konkret war anfangs.
Ja.
Aber gerade beim Gewichtheber, da wurde da noch ein bisschen vom Trainer mehr drauf geachtet.
Ja gut,
aber
mit
das ist auch ein Gewichtsklassensport.
Genau,
ne?
Ist halt, und in der Leichtathletik muss man dazu sagen, ist oft im U20-Bereich auch der Trainingsumfang noch nicht so groß.
Ja.
Das heißt, es ist alles im Vergleich zu anderen Sportarten wie Schwimmen zum Beispiel, die so super früh anfangen, noch ein bisschen lockerer, dass man auch, gerade bei Mädchen ist ja auch nochmal so ein Thema in der Pubertät, wenn man da zu sehr aus Gewicht drückt, dass man da einfach ein bisschen lockerer mit umgehen kann und vielleicht auch sollte hier und da.
Würdest du sagen, dass das dadurch, dass die Ernährung eine relativ kleine Rolle spielt, bis später so im U20-Bereich, dass da auch die Auswahl der Athleten auf dem Weg zum Spitzensport so ein bisschen von alleine passiert, weil sich einige Sportler in der Pubertät eben ganz anders entwickeln, wo man mit der Ernährung nicht gegensteuern kann oder will, so dass sie aus der Leichtathletik vielleicht rausfallen. Findet sowas automatisch statt? Hast du da vielleicht?
Oh, ich glaube, dass da so Ernährung gar nicht so eine krasse Rolle spielt. Also ich muss sagen, generell merkt man jetzt auch in der Leichtathletik schon im U20-Bereich, dass dieser Trend zur gesünderen Ernährung sich immer mehr durchsetzt.
Oh, das ist ja super. Ja.
Also das ist einfach viel deutlicher ist, dass sich auch junge Athleten bewusster ernähren und mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Also sonst glaube ich aber nicht, dass im U20-Bereich schon dann sich so krass schlecht ernährt wird, dass da Karrieren dadurch beendet werden.
Okay.
Also irgendwann kann es sein, dass es halt irgendwie auch einen Impuls von außen geben muss, dass man mal sagt, so, wir müssen jetzt was ändern, sonst wird das irgendwie schwierig.
Ja.
Aber der jugendliche
Körper verzeiht auch noch viel.
Genau, ne? Deswegen, also so extrem ist es, glaube ich, nicht.
Du hast eben selber gesagt, so mit Anfang 20 hat dann auch dein Körper angefangen, sich so ein bisschen zu verändern und du musstest da mehr drauf achten. Wenn du sagst, mehr drauf achten, magst du einen Einblick geben, wie du dich aktuell ernährst? Hast du da gewisse Vorgaben, denen du folgst oder ist es relativ lose, dass du sagst, ich ernähre mich gesund und bewusst, aber jetzt nicht viel konkreter als das?
Also ich habe keinen Ernährungsplan. Mhm. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, vor ein paar Jahren. Einfach um dann auch relativ schnell ein bisschen Gewicht zu verlieren und so mehr das Gefühl zu kriegen, was muss ich jetzt machen, was nicht.
Ja.
Da habe ich mit einem Ernährungsberater zusammengearbeitet. Aber irgendwann fiel es mir dann halt relativ schwer, so einen engmaschigen Plan zu befolgen, weil ich das als sehr einschränkend empfunden habe.
Ja.
Und ich habe dann seitdem diverse Unverträglichkeitstests gemacht, um auch so ein bisschen zu wissen, was tut mir gut, was nicht.
Ja.
Um auch zu wissen, wenn man manchmal so 3 Tage später erst irgendwie Völlegefühl hat oder Verdauungsschwierigkeiten, dann kann man das ja nicht unbedingt auf ein bestimmtes Produkt oder Lebensmittel zurückführen.
Ja, keine Frage.
Und so kann einem das halt total helfen, zu wissen, ja, das verzichte ich gerade vorm Wettkampf vielleicht ein bisschen drauf, um mich einfach ein bisschen besser zu fühlen. Solche Sachen und habe halt auch viel hin und her probiert, so gerade was angeht, vertrage ich eher Fette oder vertrage ich besser Kohlenhydrate? Mhm. Wie ist das mit Protein und so, um halt so ein bisschen zu steuern, auch explizit, wie ich mich nach gewissen Einheiten ernähre.
Ja.
So dass ich jetzt für mich eigentlich ein ganz gutes Modell gefunden habe, ohne dass ich jetzt jeden Tag drüber nachdenken muss, was sollte ich heute wann essen,
sondern
einfach relativ viel im Gefühl habe. Und einfach versuche, mich sehr gleichmäßig zu ernähren. Also nicht dann plötzlich beim Wettkampf ganz andere Sachen esse, die ich sonst halt nie esse.
Ja, auf gar keinen Fall.
Und dann das ganze System durcheinander bringe. Zu ähnlichen Zeiten, also Zeitpunkten im Tagesverlauf mich zu ernähren. Das ist halt einfach relativ routiniert alles abläuft.
Ja, da kann Routine eine Riesenhilfe sein.
Genau.
Ne? Auf der einen Seite ist Routine für viele Leute ein Problem, die aus alten Mustern ausbrechen wollen oder müssen, um gesünder zu werden oder um abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, die sich aber nicht von alten Gewohnheiten trennen mögen.
Ja.
Aber wenn man gute Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten und Routinen aufbaut, kann das natürlich auch ein wahnsinns gutes Tool sein, um einem da in der richtigen Spur zu halten. Ne? Okay. Und du hast gesagt, Unverträglichkeiten, hast du dich drauf testen lassen. Hast du denn welche festgestellt? Sachen, die du schlechter verträgst?
Ja, tatsächlich. Also ich habe ein relativ empfindliches Verdauungssystem.
Oh, das ist schlecht.
Ja.
Aber wenn man es weiß, ist natürlich umso
genau,
besser.
Genau, also das ist so Milchprodukte, versuche ich halt zu reduzieren. Dass ich halt, das habe ich nämlich manchmal gemacht, da hatte ich dann nach Tempoläufen zum Beispiel einfach so Lust auf Naturjoghurt oder Molke oder sowas, dass ich das halt haufenweise in mich reingeschüttet habe und dann so, nee, ist nicht so gut.
Ja.
Also da versuche ich ein bisschen zu reduzieren. Bei mir ist halt grundsätzlich nicht Verbot, also auch wenn ich mal Low Carb mache, dann ist es tatsächlich Low Carb und nicht No Carb.
Ja.
Also wirklich nicht zu sagen, oh nee, das esse ich jetzt gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, empfinde ich zumindest als große Einschränkung, wenn man sagt, ach nee, das darf ich jetzt gar nicht mehr essen.
Ja, das ist auch kopfmäßig einfach schwierig.
Genau, ja. Und das ist halt, versuche ich halt weniger Milchprodukte zu essen, das ersetzen durch Kokosjoghurt. Kokosjojo.
Kokosjojo.
Joghurt oder Sojamilch, Dinkeldrink und sowas halt alles. Das ist so ein Punkt, den ich da besonders berücksichtige einfach. Und dann halt nicht zu viel Weizenprodukte.
Ja.
Also nicht einfach nur irgendein Brot, irgendein Weißbrot oder Nudeln halt zu essen.
So, das sind so die generellen Dinge. Wie unterscheidet sich deine Alltagsernährung von Wettkampfernährung? Wenn du zum Beispiel auf dem Wettkampf hintrainierst, wie zum Beispiel im Trainingslager und konkret vom Wettkampftag.
Ja.
Man könnte ja glauben, dass, wie in anderen Bereichen, Kohlenhydrate dann eine sehr große Rolle spielen. Aber du hast gerade auch schon mehrfach oder jetzt eben von Low Carb gesprochen, ne?
Ja, genau. Also tatsächlich messe ich Kohlenhydraten gar nicht so einen hohen Stellenwert bei. Und versuche auch gerade zum Abend hin, also so im Alltag, eher weniger Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Und achte da hingegen mehr auf eine proteinreiche Ernährung. Also ja. Gerade wenn ich halt ein hartes Tempoprogramm habe, muss ich nicht unbedingt danach einen Teller Nudeln essen, sondern ja. Kann auch ein Stück Fleisch oder Fisch und halt Gemüse dazu essen. Und damit geht es mir persönlich besser. Also dieses, ich finde auch Kohlenhydrate werden gerade im Sport so ein bisschen überbewertet, dieses typische Klischeebild, das man hat, ach, Sportler essen die ganze Zeit Nudeln. Ja. So, nee. Also, wenn ich das mache, merke ich auch oft, dass irgendwie, dann bin ich voll für den Moment, aber nicht, ich fühle mich nicht ernährt, so, also nicht gut ernährt, so nicht nachhaltig ernährt. Deswegen ist das sowas, was ich eher versuche einzuschränken.
Ja. Und letztendlich ist die Belastungsdauer, die du in deiner Disziplin hast, unter einer Minute natürlich auch so kurz, dass die Kohlenhydratspeicher gar nicht großartig angezapft werden.
Genau, das kommt das halt minimal, wirklich sehr, sehr auf die Disziplin, auf die Sportart an. Ja. So als Läufer würde ich sagen, braucht man da auf jeden Fall mehr Nachschub.
Ja.
Weil die einfach auch von der Trainingsbelastung her ja viel, viel länger unterwegs sind. Und bei uns, wenn wir Läufe machen, sind das halt immer so ein paar Sekunden. Auch wenn die Pause danach kurz ist, vielleicht so maximal 2 Minuten und dann der nächste Lauf ansteht, ist trotzdem die anhaltende Belastungsdauer ist halt viel, viel kürzer. Also wir haben gar nicht so einen krassen Kalorienverbrauch, wie man sich das vielleicht vorstellt,
wenn
man bedenkt, wie anstrengend wir damit sind. Ja.
Also, das ist eigentlich nicht fair, wie wenig man danach essen darf für den Stress, den man hatte.
Genau, also da muss man halt so ein bisschen gucken, auch so, dass man halt, also ich sage jetzt nicht Kalorien zählt, also das ist ja dann auch nicht so angenehm, aber dass man so ein bisschen im Blick hat, was man den Tag über so zu sich nimmt.
Ja.
Und für den Wettkampf gilt das halt auch, in dem Sinne, dass ich halt wie gesagt schon versuche, nicht mich großartig anders zu ernähren, aber da muss man natürlich auch gucken, wo im Tagesverlauf der Wettkampf dann tatsächlich stattfindet. Mhm. Also ich finde immer so späten Nachmittag ganz angenehm, weil ich dann noch relativ normal frühstücken kann und auch noch schaffe, was zum Mittag zu essen. Und dann fängt es irgendwann so an, dass man auch sagt, so, oh, mir ist ein bisschen schlecht, ich kann jetzt nichts mehr essen. Und ich mache das dann oft so, dass ich halt Zartbitterschokolade ganz praktisch finde. Ich warte lieber gerade mal ein bisschen.
Ja, jetzt fährt gerade ein Güterzug vorbei und es regnet auch mal wieder. Das habe ich schon seit ein paar Folgen nicht mehr gehabt, dass ich nass werde. Aber es hält sich zum Glück in Grenzen. So, Zug ist weg.
Ja, genau. Also Schokolade finde ich da, esse ich meistens noch mal so kurz, bevor ich mich warm mache. Das dauert dann noch ungefähr so 1,5 Stunden bis zum Lauf.
Mhm.
Einfach, um halt schnell verfügbare Energie im Körper zu behalten. Also, dass dann nie irgendwann so ein Hungerast oder so zwischendurch kommt.
Ja.
Aber jetzt auch nicht, dass ich am Abend vorher Carbo-Loading mache.
Ja,
also, das ist eher leicht, gut verträglich und bekömmlich.
Ja. Das klingt auch relativ alltagsverträglich, wie du dich ernährst.
Genau.
So, ich habe jetzt nicht so das Gefühl aus dem, was du mir schilderst, dass du dich extrem einschränken musst, dass du extrem restriktiv mit Kalorien oder Makronährstoffen haushalten musst, zum Glück, ohne die Leistung irgendwie negativ zu beeinflussen. Das heißt, dass ich das auch vermutlich, mal von dem Trainingspensum abgesehen, die Ernährung zumindest, gut in den Alltag und ins Sozialleben integrieren lässt.
Ja, total. Und das ist mir halt auch sehr wichtig, dass es halt einfach nicht so ein Hack-Mack darum machen muss. Also ich koche gern, ich gehe gern einkaufen, beschäftige mich gerne damit.
Ja.
Aber nicht so, wie du sagst, so restriktiv, dass ich immer, wenn ich an Essen denke, gleich ein schlechtes Gefühl habe.
Ja, das ist total wichtig.
Ja, und was ich halt gerne mache, ist so, dass ich mir Mahlzeiten vorbereite. Also gerade wenn ich unterwegs bin, dass ich halt nicht darauf angewiesen bin, mir immer irgendwas beim Bäcker holen zu müssen.
Ja.
Also dass ich mein Essen dabei habe, wo ich weiß, okay, das ist vernünftig. Da weiß ich, was drin ist vor allem. Also nicht irgendwie total industriell verarbeitet bis ins zum geht nicht mehr. Sondern halt einfach ein bisschen Überblick darüber habe. Was ich halt auch gerade mit diesem extrem restriktiven Diäten festgestellt habe. Ich habe das versucht, nämlich wirklich auch fast gar keine Kohlenhydrate gegessen habe.
Ja.
Und da habe ich gemerkt einfach, also man sieht natürlich, schnell sehr definiert aus. Und man hat den visuellen Effekt hat man relativ schnell und denkt sich, oh ja, das war nicht schlecht. aber man merkt es dann irgendwann im Training, dass man halt die Leistung nicht mehr bringt. Also gerade bei so Schnellkraft orientierten Sportarten muss man einfach sehen, dass man der Muskulatur ein bisschen was zufügt, weil die sich sonst von selbst auffrisst. Und dann wird man halt irgendwann dünn, aber hat halt keine Power mehr. Und da kommt es natürlich auch drauf an. So, also ich bin Sprinterin, ich kann nicht so eine Bohnenstange sein wie Marathonläufer zum Beispiel. Ja. So, ne? Also die Kraft muss halt irgendwo herkommen. Und da muss man einfach gucken, dass man sich seiner Sportart entsprechend und seinen Bedürfnissen entsprechend ernährt.
Du hast jetzt auch gerade schon davon gesprochen, von Kraft als Sprinterin. Wie trainierst du denn für die 400 Meter? Wie sieht da so dein typisches Training aus? Was für Komponenten gibt's da für verschiedene?
Ja, also wie gesagt, die 400 Meter sind eine Sprintstrecke. Von daher machen wir sprintorientiertes Training. Und es ist nicht so, wie sich das viele vorstellen oder wie das Training halt auch eine lange Zeit war für die 400 Meter, dass es halt um Kilometer geht. Mhm. Also ich mache wirklich selten Dauerläufe zum Beispiel und auch eher so regenerativ nach einer harten Einheit, also am Tag danach. Wenn ich frei habe an dem Tag oder mich einfach nur ein bisschen bewegen soll, laufe ich halt entspannt eine halbe Stunde durch die Gegend so.
Ja.
Und ich mache auch wirklich selten Überdistanz. Also so, ich mache jetzt nicht irgendwie Tausender oder so beim Training, sondern maximal 500 und das kommt auch eher selten vor.
500 heißt, ist das aufgeteilt oder sind das 500 Meter am Stück?
Am Stück, ja. Sonst ist so das Längste, was wir im Training machen, 350 Meter. Und was wir halt dann viel machen, ist, dass wir über die Pause steuern. Also so ein typisches Sprintprogramm ist zum Beispiel eine eher kurze Distanz, 60 Meter zum Beispiel vorweg, um einfach die Muskulatur daran zu erinnern, so wir müssen gleich schnell rennen.
Ja, einmal alles aufwecken.
Genau, dann kommt so ein mittlerer Lauf, sag ich mal 120 bis 150, kurze Pause, ein langer Lauf und dann noch ein kurzer hinterher.
Okay.
So dass das Programm an sich immer relativ schnell vorbei ist, aber man selbst dann auch ziemlich fertig ist.
Das glaube ich.
Einfach dadurch, dass man immer genau dann, wenn gerade der maximale Laktateinschuss da ist, wieder losrennen muss, um sozusagen das zu simulieren, was auf den letzten 100 Metern bei der 400 passiert. Weil man kann ja auch nicht im Training dauernd 400 Meter laufen.
Nee,
also es ist nicht so, wie sich das viele Leute halt vorstellen. So, man läuft die ganze Zeit 400 Meter. Das passiert eigentlich gar nicht. Genau. sondern versucht das halt über die Pausen ganz viel und Streckenlängen halt zu variieren.
Mhm.
Dann ist Krafttraining natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Da kommt es halt so ein bisschen drauf an, wo man sich im Jahr befindet. Also wir machen nicht komplett das ganze Jahr über, ich sag mal zum Beispiel zwei Krafteinheiten die Woche, sondern im Aufbau ist es ein bisschen anders. Da ist mehr Athletik wichtiger, also so stabil.
Unterstützungsmuskulatur.
Halt. Genau, ja. Dann spezielle Kraft, irgendwann haben wir spezielle Übungen, also Kniebeugen ist, glaube ich, sowas, was man sich auch vorstellen kann, was für Sprinter halt relativ wichtig ist.
Ja.
Das ist ganz zentral. Da werden immer so Kraftblöcke reingesetzt, wo man dann halt auch 3-4 Mal die Woche Kraft macht. Und dann so vor dem Wettkampf kann man das halt aber auch nicht mehr machen.
Weil die Regenerationsphasen auch sehr lang sind.
Genau, danach, werden so Spitzen gesetzt, weil man es halt auch nicht ganz weglassen kann. Genau, und dann gibt es halt noch so Programme, die sehr auf die Grundschnelligkeit ausgelegt sind. Da ist halt längere Pause, damit die Beine sich immer wieder komplett erholen und auch das Nervensystem wieder schnell reagieren kann.
Ja.
Sind dann auch kurze Strecken, also eigentlich so bis maximal 150 und dann halt nicht so viele Läufe und mit viel Pause. Damit jeder Lauf halt quasi maximal in der Geschwindigkeit ist und nicht wie die anderen längeren Läufe, die oft so im Renntempo gelaufen werden.
Ja, du hast es jetzt gerade gesagt, Maximalgeschwindigkeit. Also ist es dann nicht so, dass ihr viel bei, sag mal, 90% lauft oder 95% lauft und dann am Wettkampftag die 100% abruft, sondern ihr versucht schon im Training wirklich Maximum zu rennen.
Ja, das ist das, was wir halt Renntempo nennen, dass wir, wenn wir sagen, wir machen so eine Tempolaufeinheit, die dem Wettkampf sehr nahe sein soll, egal welche Streckenlänge das jetzt ist, mein Trainer rechnet das quasi immer aus, wie schnell jeder 10-Meter-Abschnitt sein müsste, um das dann hochzurechnen auf die jeweilige Distanz. Die und die Geschwindigkeit müsste man dann laufen, wenn man das übertragen und hochrechnen würde auf eine gewisse Zielzeit auf 400.
Ja.
Und das wird dann im Training gelaufen, einfach damit man auch ein Gefühl dafür kriegt, wie sich das anfühlen muss, wenn man die richtige Geschwindigkeit läuft.
Ne? Genau, ja. Weil man weiß wahrscheinlich jetzt so nicht mal eben, ob das jetzt 5 Sekunden auf die und die Strecke sind oder 5,5, 6. Ne? Das gehört auch sicherlich sehr viel Fingerspitzengefühl und Feedback vom Trainer dazu.
Das ist also der dokumentiert so eigentlich jeden Meter, den wir laufen, halt ja. Zeit, damit man auch so ein bisschen gucken kann, wie man sich entwickelt. Also so einen Verlauf in einem bestimmten Trainingsblock oder halt von Monat zu sehen oder auch mal zu gucken, wie war ich letztes Jahr um diese Zeit drauf. Mhm. Einfach um so ein bisschen Material zu haben, um das einschätzen zu können und nicht einfach, ja.
Ja, wenn man nur die absolute Zeit hat, ne, nur 400 Meter, 52 Sekunden, dann, und das ist über das ganze Jahr gleich, sage ich jetzt einfach mal im Idealfall.
Ja.
Aber man sieht nicht, dass der Antritt vielleicht viel langsamer geworden ist, aber dass die Höchstgeschwindigkeit vielleicht höher, dann kann man da natürlich auch ganz anders gegensteuern. Ne?
Genau.
Wenn man sieht, Antritt war schon mal schneller, könnte man andere Akzente wahrscheinlich setzen.
Genau, richtig.
Ah, das ist schon gut. Und das ist auch total wichtig. Ne? Also ich sehe das auch immer wieder. Das ist ja auch für Hobbysportler immer interessant, ob und wie die ihr Training dokumentieren sollen, wie es auch bei Ernährungsumstellungen aussieht, was für Datenpunkte kann man da eben, sollte man erheben, damit man da auch Fortschritte macht. Ne?
Ja.
Und das, ich finde Daten einfach super, super wichtig, damit man als Coach, als Trainer, also auch ich in meiner Form, wenn Leute zu mir kommen und sich mit ihrer Ernährung auseinandersetzen wollen, um Ziele zu erreichen, damit man da auch was hat, wie du schon sagst, Futter hat, mit dem man eben auch argumentieren kann und an dem man es festmachen kann. Ne? Und das immer alles nur aus der Erinnerung und aus dem Bauch zu machen, ist einfach in vielen Punkten
zu ungenau. Das funktioniert nicht. Um auch gerade individuell so ein bisschen das Training steuern zu können, kann ja auch mal sein, dass einfach nichts bei rumkommt bei so einem Training. Da muss man sich halt auch mal überlegen, ist vielleicht jetzt gerade besser, irgendwie ein bisschen Pause zu machen und vielleicht ein anderes Trainingsmittel einzusetzen, weil gerade die Ermüdung so hoch ist, dass halt der Effekt eher negativ wäre, wenn man da jetzt nochmal drauf und du musst aber schneller, und einfach so ein bisschen tatsächlich das Ruder in der Hand zu behalten und nicht einfach irgendwie stumpf drauf loszutrainieren.
Genau, und dann das Ganze vielleicht, also noch mehr Ermüdung anzuhäufen und das Ganze vielleicht noch schlimmer zu machen. Ne? Und es ist ja nicht nur körperlich, also es ist ja nicht nur muskulär, sondern auch das Nervensystem, das hast du eben auch schon mal angesprochen, das ermüdet auch und auch da werden dann die Ansteuerungen der Muskelpartien und so langsamer oder weniger intensiv, die Muskeln ziehen sich nicht mehr so schnell und so intensiv zusammen wie vielleicht im frischen Zustand. Aber es ist natürlich auch mental eine Geschichte. Und da finde ich jetzt den Aspekt so spannend, dass du eben ja auch Psychologie studierst. Ne?
Ja.
Wie du hast auch ja schon gesagt, dass die 400 Meter sehr schwierig sind, dass sie wehtun. Und wie motivierst du dich selbst dazu, immer wieder an diesen Schmerzpunkt zu gehen und auch über diesen Schmerzpunkt hinaus? Gerade mit dem Hintergrund, dass man es ja eigentlich als Mensch eher meidet, den Schmerz.
Ja, also das ist motivational gesehen auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, weil man sich halt immer wieder überwinden muss. Und da hilft es mir, wenn ich mir halt wirklich vor Augen führe, okay, du übst das eigentlich jeden Tag.
Ja.
Du kannst das, auch wenn man natürlich nie weiß, ob ein Wettkampf dann tatsächlich gut läuft oder nicht. Das ist halt nicht mal eine Minute, in der irgendwie alles zusammenkommen muss.
Ja.
Aber trotzdem sich so ins Gedächtnis zu rufen, so du hast das gestern geübt, du hast das vorgestern geübt. Das ist jetzt nichts Neues, du musst einfach nur das machen, was du schon kannst. Und du kannst das so. Warum? Mhm. Es gibt keinen fassbaren Grund, wie zum Beispiel eine Verletzung oder irgendwas anderes, dass es jetzt nicht funktionieren sollte.
Ja.
Und dem Zweifel nicht so viel Raum zu lassen, sondern sich selbst einfach gut zuzureden.
Ja.
Also das, so nenne ich das mal, einfach zu sagen, ja, du schaffst das, jetzt mach und dann geht's dir danach auch gut. Und das finde ich, ist bei mir persönlich immer ganz wichtig, dass ich so ein positive Einstellung dazu habe. Mhm. Also nicht dieses, boah, das muss jetzt auf jeden Fall gut werden und du bist nichts wert, wenn du das nicht schaffst oder so,
sondern oh Gott,
einfach tatsächlich
furchtbar
zu sagen, so ja, ich kann das und ich mache das jetzt und mal gucken, was dann dabei rumkommt.
Ja, ich finde es auch ganz spannend. Ich habe das Gefühl, du argumentierst, also erstens finde ich es total gut, dass das natürlich eine positive Meinung beziehungsweise Selbstrede da stattfindet. Also ist ja auch total wichtig, wie du schon sagst, wenn man sich da selber klein macht die ganze Zeit und schlecht redet, die eigene Leistung in Frage stellt, dann ist auch unwahrscheinlich, dass da eine Spitzenleistung bei rauskommt. Aber ich habe das Gefühl, du siehst eben auch den Erfolg auf der anderen Seite des Schmerzes. Du hast eben auch gesagt, danach fühle ich mich gut, das ist es wert und so. Also du siehst auch, du denkst halt auch einen Schritt weiter, du denkst nicht nur an das Negative, was kommt, sondern du weißt, dass danach besser wird in dem Sinne, dass sich die Leistung und dir das Training auszahlt. Weil du eventuell eine gute Platzierung hast oder weil du auch einfach nur weißt, ich habe heute alles gegeben und bin mit meiner Leistung super zufrieden.
Ja.
Ist das so?
Genau, also auf jeden Fall. Das kann man halt nicht vergessen, dass weswegen man das letztlich macht, ist einfach der Erfolg. Und der stellt sich nicht ein, ohne dass es halt auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen wehtut und ein bisschen Quälerei bedeutet. Also wenn es leicht wäre, dann könnte es auch irgendwie jeder machen. Deswegen muss man das sich halt einfach vor Augen halten. Das ist halt einfach so. Und wenn man das vernünftig macht, dann wird man belohnt durch den Erfolg, der sich dann einstellt und der dann kommt. Aber es ist halt, wie du auch sagst, wichtig, so ein Ergebnis einordnen zu können. Also Wind spielt bei uns zum Beispiel eine große Rolle, weil man ja, egal ob man jetzt irgendwo Rückenwind hat, man hat es dann auch irgendwann den Wind von vorne.
Ja, das stimmt.
Ist grundsätzlich sehr anstrengend und sehr doof.
Und dann ist die Frage, wann man den von vorne hat.
Ja,
ob die letzten 100 sind oder die ersten 100.
Also ich mag es lieber, wenn es dann hinten von vorne kommt, damit man nicht gleich auf den ersten 200 Meter schon alle Körner gelassen hat. aber auch da ist halt einfach gut zu wissen, wenn man da so Windstärke von 5 hat und dann halt langsam läuft, ist so, ja, okay, das ist halt auch irgendwie schwierig, gegen so eine gegen so eine Windmauer anzurennen. Also dass man so ein bisschen in Relation setzen kann, was man da geleistet hat und auch sich mal erlaubt, zufrieden zu sein unter den Umständen. So, das ist halt, sonst rennt man irgendwie immer nur seinen Zielen hinterher und wenn man das nicht schafft, auch mal zu sagen, war in Ordnung, war jetzt keine überragende Leistung, aber ich bin zufrieden für den Zeitpunkt jetzt, dann erleichtert einem das vieles, weil man natürlich auch sehen muss, dass man im Laufe so einer Saison einsteigt und ja nicht gleich mit einer Bestzeit einsteigt und dann von Lauf zu Lauf immer wieder eine neue Bestzeit läuft. Also sind halt auch mal Läufe, die schief gehen, die in die Hose gehen, die noch nicht so langsam sind, noch nicht so schnell sind.
Also wir sollten diese Saison ruhig noch etwas langsamer werden.
Genau. Dass man dann halt einfach nicht den Mut verliert, sondern weiß, ja, es geht jetzt weiter, so Schritt für Schritt, Lauf für Lauf und auch so ein bisschen seine Ziele zwar hoch steckt, aber einen realistischen Blick auf seine Leistung nicht verliert.
Ja. Ich finde, dass da sind auch viele Punkte dabei gewesen, die sich auch einfach auf den Alltagssportler übertragen lassen. Ne? Was du eben schon gesagt hast, es gibt halt Dinge dafür, da lohnt es sich oder da weiß man, das ist mit ein bisschen Schmerz verbunden und das muss ja nicht immer nur körperlicher Schmerz sein, auch wenn es darum geht, Gewohnheiten zu verändern, wenn es darum geht, mal etwas zu tun, was einem was unbequem ist. Ne? Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen letztens, da ging es dann darum, als ich das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen bin.
Ja.
Das war mir wahnsinnig unangenehm. Das war auch Schmerz, da gab es auch eine Vermeidungsreaktion. Ja. Eigentlich wollte ich das nicht. Ich wäre da am liebsten rückwärts rausgegangen, als da noch keiner am Tresen war. Und ich dachte, gut, hat mich keiner gesehen. Das war's. Ciao. Sollte nicht sein. So, und auch da lohnt es sich, dann dran zu bleiben. Ne? Und ich finde aber auch den anderen Punkt, den du gerade gesagt hast, den ich total super fand, es ist auch wichtig, trotz allem auch mal mit sich zufrieden zu sein. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute fallen in zwei Lager, wenn sie sportlich ambitioniert sind oder generell Ziele haben. Entweder sie sind gar nicht ambitioniert und haben dementsprechend auch nicht das Problem, dass sie mit sich unzufrieden sind. Die fangen gar nicht erst an. Oder es gibt die Leute, die sind so ambitioniert, dass sie aber auch nie zufrieden sind mit dem, wo sie sind oder was sie erreicht haben. Denen fällt es schwer, mal einen Blick zurückzuwerfen und einzuordnen, wo sie vielleicht mittlerweile stehen. Das finde ich, ist also auch in dem Bezug ganz, ganz wichtig. Ne?
Ja, und ich glaube, man neigt dann halt irgendwann dazu, so ein bisschen verbissen zu werden. Mhm. Und wenn man so die Lockerheit verliert, ist dann halt auch schwierig. So. Und gerade wenn es Leute sind, die halt anfangen mit Sport, gerade es muss ja, also Leistungssport ist das dann ja nicht, aber halt einfach, um sich fit zu halten oder weil sie sich bestimmte Ziele gesetzt haben oder um eine neue Sportart zu lernen, was auch immer der Antrieb dann ist, bringt es halt, glaube ich, nichts, wenn man sagt, so, ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall das und das und deswegen gehe ich jetzt von 0 auf 100 und mache jetzt so von einer Woche auf die nächste von 0 Einheiten zu 10.
Ja.
So, ne, das hält man dann vielleicht 2 Wochen durch und dann ist wieder vorbei.
Genau.
Also
auch das muss man langsam steigern, das Pensum. Ne? Und auch im Rahmen seiner Möglichkeiten sein, auch wenn man sich an der oberen Grenze bewegen sollte meistens.
Ja.
Um das eben den Rahmen seiner Möglichkeiten auch immer weiter auszuweiten.
Ja, und auch gerade, wie ich schon gesagt habe, mit der Trainingssteuerung, dass man halt auch mal sagen können muss, so, nee, das ist jetzt vielleicht einfach zu viel, dass man so ein bisschen auf seinen Körper auch hört. Ne? Wenn der Körper einem Signale schickt, mir tut gerade irgendwie alles weh, das ist halt oft so, aber dass man so ein Gefühl dafür entwickelt, das ist jetzt zu viel. Also damit schade ich meinem Körper. Das ist nicht so, dass ich da irgendwie durch muss, das ist halt jetzt ein bisschen doof, sondern wirklich, das ist jetzt vorbei, so, ne? Hör auf. Das muss man halt auch dann einsehen können und sagen können, ja, okay, dann mache ich jetzt vielleicht mal eine Einheit, lasse ich mal weg. Das ist kein Weltuntergang.
Ja.
Sondern vielleicht im Endeffekt ein Tag Pause, der dann wieder dazu führt, dass ich übermorgen besser trainieren kann.
Auf jeden Fall. Wie regenerierst du dich? Was sind da so deine Maßnahmen, die du ergreifst? Oder was sind auch Signale deines Körpers, bei denen du hellhöriger wirst? Du hast gesagt, dass einem alles wehtut, das ist ein Stück weit normal, aber
ja, genau, das passiert halt oft. Also gerade wenn man, sage ich mal, in eine neue Trainingsphase kommt und dann wieder mehr Krafttraining macht, dann hat man auf jeden Fall erstmal Muskelkater. So, das dauert dann auch ein bisschen, bis das wieder weggeht. Aber was ich für mich herausgefunden habe, ist das Training im Wasser. ganz gut als Regenerationstraining und auch als Alternativtraining bei Verletzungen funktioniert. Also Aquajogging zum Beispiel, Schwimmen liegt mir nicht so.
Ja, da hat man gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen.
Ich bin immer ganz froh, wenn mein Kopf über Wasser bleibt. Aber beim
Aquajogging, auch wie eine Bleiente.
Genau, kann man das ganz gut simulieren und hat halt auch tatsächlich das Gefühl, man hat vernünftig was gemacht. So.
Ja.
Ja, das hilft mir ganz gut. Und ich würde sagen, so ein Gesamtbild ist einfach wichtig. Also Schlaf, Ernährung, aber halt auch regelmäßig Physiotherapie und regelmäßig präventiv zu arbeiten. Dass man nicht immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und der Fuß halb ab ist, sagt, übrigens, mir zwickt da was. Sondern halt einfach viel Vorsorge auch betreibt und regelmäßig zur Physio geht und regelmäßig sagt, das fühlt sich nicht so gut an oder das fühlt sich nicht so gut an. Dehnung zum Beispiel ist ganz wichtig, einlaufen, auslaufen, dass man nicht quasi zum Training kommt, los, zack und wieder weggeht sofort.
Ja. So, ne? Sondern eiskalt man, die ersten 60 Meter rennt.
Ja, auch Zeit nimmt für das Ganze. Also das ist nicht so ein, das ist halt auch mein Lebensmittelpunkt, deswegen kann ich das ein bisschen einfacher sagen, aber das ist halt nicht so ein Punkt auf der Tages-To-Do-Liste ist, den man abhakt, sondern bewusst dabei ist.
Ja.
Und solche Signale sind auf jeden Fall auch so ein dauerhafter Erschöpfungszustand. Also ich sage nicht, dass man halt, wenn man abends nach Hause kommt und hart trainiert, dann ist es normal, dass man müde ist. Aber wenn man das nicht mehr los wird, also wenn man über Wochen hinweg wirklich immer schlafen könnte und immer sagt so, boah, nee, ich bin viel zu müde für alles, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht ganz okay ist oder halt nicht genug Zeit für die Regeneration eingeräumt wird. So ist es auch bei dauerhaft anhaltenden Schmerzen. Also wenn ich immer eine Stelle habe, die immer wieder wehtut, egal was ich trainiere, ist das auch ein Zeichen dafür, da mal ein bisschen genauer reinzugucken. Und halt bei uns, gerade durch die Trainingsdokumentation, kann man halt auch sehen, also es gibt eigentlich keinen Grund dafür, außer halt vielleicht irgendwas Tagesaktuelles oder halt so ein kumulativer Erschöpfungszustand, sage ich mal, dass halt eine Einheit plötzlich total schlecht ist. Und wenn das dann halt mal auftritt und irgendwie dann nichts mehr vorwärts geht, ist es auch immer ganz gut, sich dann mal Gedanken zu machen, machen wir halt vielleicht gerade irgendwas falsch, müssen wir was anderes machen oder woran liegt das?
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ich finde es auch gut, dass du da vor allem so die großen Dinge ansprichst, was Regeneration angeht, Ernährung, Schlaf, Dehnen, Physiotherapie und dass das jetzt gar nicht so nach den Geheimtipps klingt, weil man, wenn man, keine Ahnung, Facebook oder sonst was, Instagram aufmacht, da unter Sportlern folgt aus verschiedensten Disziplinen, da sieht man ja teilweise die witzigsten oder die wildesten Sachen, je nachdem von wem die auch gesponsert werden teilweise. Ja. Und dass du da aber Wert legst eben auf die Basics, die eben auch jeder beachten kann. Ne? Und dass das Abgefahrenste, was du gerade gesagt hast, Aquajogging war. Da war jetzt nichts dabei von wegen, es muss das und das Supplement sein oder das und das, keine Ahnung, Tool. Das zeigt eigentlich auch, wenn das eine Spitzensportlerin wie du sich da so auf die Basics konzentriert, dass sich eben auch der Breitensportler besser mal wieder auf die Basics konzentrieren sollte, statt immer versuchen, ich habe das letztens irgendwann mal gesagt, statt sich um die letzten 2% zu kümmern, sollten die sich um die ersten 80% kümmern.
Ja.
So, das sind einfach die großen Dinge, die einen viel größeren Einfluss wahrscheinlich auf die Regeneration haben, als die ganzen kleinen Bestandteile, die nachher vielleicht einen Unterschied machen, aber bei den meisten einfach nicht helfen, wenn das große Ganze im Argen liegt. Ne?
Genau, ja.
Ja, spannend. Ich finde das total super, dass du da so bereitwillig auch Einblick in dein Training und so gibst. Das ist total cool, auch für die Hobbysportler. Ne? Wenn du jetzt aber mal überlegst, du hast eben schon gesagt, Sport ist dein Lebensmittelpunkt. Ne? Viele von den Zuhörern haben das noch als zusätzlichen Termin halt im Kalender.
Genau, ja.
Die haben dann einen Vollzeitjob, Familie, andere Verpflichtungen stehen im Stau. Gut, das hast du heute auch. Das ist auch das Problem gehabt. Also auch viele andere Stressfaktoren und haben vielleicht jetzt schon länger keinen Sport mehr gemacht. Was würdest du denen denn raten? Wie kann man auch mit deinem Hintergrund des Psychologiestudiums, wie kann man denn mit etwas anfangen? Hast du da Tipps, wie man da überhaupt erstmal rauskommt aus den eigenen vier Wänden und mit Sport anfangen kann?
Also ich würde sagen, dass halt das Anfangen eigentlich super einfach ist, weil gerade so, ich sag mal, Laufsport allgemein, da braucht man halt ein paar Klamotten für Laufschuhe und kann loslegen.
Ja.
So. Ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass man sich ein klares Ziel formuliert, was man erreichen will, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte 5 Kilo abnehmen
ja.
oder ich will einen Halbmarathon laufen oder ich will an meiner Figur arbeiten, dass ich ein bisschen muskulöser werde oder solche Sachen, dass man halt wirklich für sich überlegt, was will ich denn eigentlich? Warum will ich das? Vielleicht will ich auch einfach nur ein bisschen fitter werden und ein bisschen gesünder sein. Das ist dann ja auch völlig legitim, was auch immer einen motiviert, aber dass man das vor Augen hat, warum man das macht. Mhm. Und dass man sich dann so ein bisschen überlegt, was brauche ich dafür? Also wie muss ich denn dafür trainieren? Wenn ich jetzt sage, ich will muskulöser werden, bringt es mir halt nichts, wenn ich jeden Tag 10 Kilometer laufe.
Ja.
Das wird ja irgendwann dahin losgehen. und dann also ein bisschen sich auch einen Plan macht und halt dann weiß, okay, dann und dann will ich das und das machen. In der und der Zeit will ich das geschafft haben. Dass man so eine Art Gerüst hat, an das man sich auch halten kann. Ja. Gerade wenn man sagt so, ich muss Sport irgendwie auch ein Stück weit nebenbei machen, weil ich halt meinen ganz normalen Job und meinen Alltag habe und das muss halt irgendwie zusätzlich reinpassen, dass man halt nicht jeden Tag irgendwie neu überlegen muss, was mache ich heute, sondern weiß, okay, gestern war ich schwimmen, dann mache ich heute was anderes, dann gehe ich heute ein bisschen laufen, um quasi das so ein bisschen einfach routiniert einfließen zu lassen.
Du meinst, dass man auch so ein bisschen das Problem umgeht, dass man abends, wenn man erschöpft von Arbeit nach Hause kommt, gar keinen Kopf mehr hat, sich Gedanken zu machen, was liegt heute an, sondern dass das im Vorfeld schon für die Woche sonntags meinetwegen aufgeschrieben wird, wenn nicht sogar längerfristig.
Genau, dass man einfach so nicht jeden Tag sich auch wieder neu motivieren muss. Das muss man zwar ein Stück weit sowieso, aber dass man einfach weiß, was heute ansteht. Ja. So, dann heute das und das, dann mache ich das jetzt einfach. Und meistens ist es ja so, ich meine, ich kenne das ja auch, ich habe auch nicht jeden Tag Lust auf Training. Wenn ich dann mal im Training bin, dann sage ich, okay, macht ja doch Spaß, ist in Ordnung. So, dass man dann halt tatsächlich einfach mal dahin gehen muss und anfangen und dann ist auch gut. Was ich denke, was auch wichtig ist, das hatten wir auch schon angesprochen, dass man sich nicht von jetzt auf gleich viel zu viel vornimmt.
Ja.
Also, dass man das auch ein bisschen realistisch einschätzt, wie viel Zeit habe ich denn für Sport?
Ja.
Unter der Woche tatsächlich, ohne dass irgendwas anderes, was ja auch wichtig ist, ganz doll darunter leidet.
Ja.
Sodass ich irgendwann hin und her gerissen bin und dann auch nichts mehr richtig mache.
Ja.
Sondern sich da einfach ein bisschen realistischer einschätzt, okay, dreimal die Woche kriege ich hin, dann ist das auch okay. Und dann kann ich ja immer noch sehen, ob ich vielleicht am Wochenende noch eine vierte Einheit mit einschiebe oder vielleicht auch wieder eine weglasse. Das ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Und was ich auch merke, was mir hilft, ist nicht alleine trainieren zu müssen.
Ja.
Also, dass man sich eine Laufgruppe sucht oder was weiß ich, eine Freundin schnappt und sagt, komm, wir machen das jetzt zusammen, hast du da auch Lust drauf? Oder tatsächlich irgendwie in einen Verein geht oder du kommst ja aus dem CrossFit, hast du gesagt, da ist es ja, das macht man ja eigentlich auch nicht alleine, sondern halt
ist auch in Gruppen.
Dass man da einfach weiß, okay, da sind Leute, die wissen auch, dass ich eigentlich kommen wollte und deswegen gehe ich jetzt auch hin.
Das ist schon eine Verpflichtung, ne?
Genau. Ja. Das ist ja auch keine schlechte Verpflichtung, sondern auch so ein bisschen Antrieb dann. Und dass man einfach weiß, man muss das nicht alleine durchstehen und alleine seine 10 Kilometer zum Beispiel laufen, sondern hat so ein bisschen Unterstützung dabei. Und so nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid, dass einfach man so eine soziale Komponente mit reinbringt.
Ja, das ist, halte ich auch für super, super wichtig, gerade dieses, was du gerade sagst mit der sozialen Komponente, das kann auch wirklich erfolgsentscheidend sein, meiner Meinung nach, ob ich mir jetzt wirklich die Laufschuhe schnüre bei Novemberregen oder ob ich zu Hause bleibe, kann auch einfach mal davon abhängen, dass ich weiß, da steht jetzt jemand unten an der Straßenecke und wartet im Novemberregen.
Genau.
Und wir sind ja jetzt hier gerade am Maschsee für unseren Podcast, für unsere Folge hier. Und hier sind ja auch einfach x Laufgruppen. Ne? Man sieht auch, ich würde fast behaupten, der Großteil der Leute ist mindestens zu zweit unterwegs. Man hat auch immer mal wieder so einen einsamen Wolf hier durchstreifen. Aber viele sind hier wirklich in Gruppen unterwegs. Und das spricht ja auch einfach dafür, dass es sich eben durchsetzt, ne? Weil es eben erfolgreich ist. Es macht doch einfach mehr Spaß. Es ist ja nicht bloß eine Pflicht, die man abhakt, die man mit sich selbst ausmacht, sondern es ist ja auch eine soziale Komponente dabei, die einem eben auch eventuell mehr, hoffentlich, mehr Spaß bringt.
Ja.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Cool, ich glaube, wir kommen auch so langsam zum Ende unserer Folge, Ruth. Mhm. Ich fand das super spannend. Ich finde, da sind super coole Punkte dabei gewesen, die eben auch alltagstauglich sind. Die geben einen tollen Einblick in dein Leben, dein Training, deine Ernährung, aber zeigen eben auch ganz eindrücklich, wie wichtig die Basics eben sind. Du hast hier nichts Verrücktes gesagt, hast hier keine Voodoo-Tricks rausgehauen, irgendwelche geheimen Beeren vom Amazonas, die du jeden Morgen frühstückst oder so, um deine Top-Leistungen zu bringen, sondern es ist hartes Training, für das du dich motivieren musst, um eben immer an diesen Schmerzpunkt ranzugehen. Du sagst, dass es total wichtig ist, auch über diesen Schmerz rüberzugehen, weil dahinter ist das, wofür es sich halt zu leiden lohnt, sage ich jetzt einfach mal, um zusammenzufassen. Und auch deine Ernährung, deine Regeneration ist alles großteils auf die Basics ausgelegt, wobei du natürlich auch hier und da über regelmäßigere Physiobesuche oder so noch ein bisschen anders betreut wirst und besser betreut wirst als der Hobbysportler, sind da trotzdem richtig viele Punkte, aus denen der Hobbysportler schöpfen kann. Ne? Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, du bist auf einer WG-Party oder so, kriegt Spitz, dass du Spitzensportlerin bist und sagt dann, ah Ruth, ich habe schon ewig keinen Sport mehr gemacht, ich müsste eigentlich auch mal anfangen oder ich ernähre mich nicht gesund, ich lebe nicht gesund. Was ist dein einer Tipp? Ich habe nicht viel Zeit, aber wenn du mir eine Sache empfehlen kannst, was ist die eine Sache, die du mir empfehlen kannst für ein gesünderes, fitteres Leben? Das kann alles sein, was wir gerade besprochen haben oder auch was ganz anderes, von dem du dir wünschst, ich hätte es gefragt.
Also ich glaube wirklich, dass es dieses Zusammenspiel aus Ernährung und Sport ist. Also das ist halt einfach, dass man regelmäßig dabei ist und nicht zwei Wochen halt mega hart trainiert und dann zwei Monate nicht mehr. Man einfach regelmäßig das Pensum, was man halt schaffen kann, absolviert und dabei einfach so ein bisschen bewusster lebt. Also vielleicht nicht jeden Abend eine Tafel Schokolade. Es ist nicht schlimm, wenn man das mal macht, aber halt wirklich in Maßen einfach zu leben und sich so ein bisschen damit beschäftigt. Was ist tatsächlich nährstoffreich? Was bringt mir, was bringt mir und meinem Körper was jetzt unabhängig dafür, dass ich das für den Sport brauche, sondern einfach, um mich ein bisschen bewusster zu ernähren und solche Sachen bewusster zu machen. Nicht einfach sagen, ich will irgendwie das und ich will dies und ich will dünner sein, sondern einfach mal überlegen, so, was ist mein Ziel und wie kann ich das erreichen und dann einfach anfangen.
Das finde ich super. Das hast du toll zusammengefasst. Ich habe leider das Gefühl, dass vielen Leuten dieses in Maßen nicht sexy genug ist. Und viele Leute wollen extrem. Und dass es deswegen für die extrem schwierig wird, auch Erfolge zu erzielen. Aber ich bin da total deiner Meinung und bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich richtig auf das Feedback der Leute. Wenn mir irgendwelche Fragen an mich herangetragen werden, dann gebe ich die gerne an dich weiter. Und vielleicht trifft man sich ja sonst nochmal für eine zweite Folge.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Ruth. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Danke dir.
Wow, das war richtig viel Input. Dir ging das so schnell? Keine Angst, besuch einfach den zugehörigen Blogpost auf universityofgainesville.com, um alle wichtigen Punkte nochmal nachlesen zu können. Folge uns außerdem auf Instagram und Facebook, um immer wieder spannende Tipps rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit zu bekommen. Bis bald!